Und dann kommt die Frage, wollen Sie sie mitnehmen? Ne, weil die Plazenta landet natürlich nicht einfach so unkommentiert im Müll, sondern es ist erstmal rein juristisch euer Eigentum und ihr müsst einwilligen, dass man die jetzt entsorgen darf. Und deshalb fragt die Hebamme sozusagen um eure Einwilligung, dass sie die jetzt entsorgen kann oder ob ihr sie eben mitnehmen wollt. Und da gucken Eltern häufig auch schon ganz irritiert, aber andere zücken ihre Tupperdose und haben alles schon vorbereitet und sagen, gut, dass sie fragen, wir wollen die mitnehmen.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining,
Hebammennähkästchen und Tacheles,
leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammensalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammensalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass Schwangere sich massieren sollen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage.
Ja, unbedingt. Babymassage ist ja quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist. Immer eine total gute Idee. Und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll. Da ist es dann oft einfach too much. Dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen. Aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu werden.
Und ihr könnt natürlich auch einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula Pflegeöl von Veleda, was parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie 10 Jahre alt sind oder noch größer, pflegen,
genau,
und massieren.
Und auch da alles wieder, ne, zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Calendula, also Ringelblume. Und Veleda hat auch ein ganz tolles Video auf der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr noch mal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Babymassage-Video in den Shownotes.
So, ihr Lieben, heute ist wieder Montag, eine neue Folge vom Hebammensalon. Seid willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, und Sissi, alles gut bei dir?
Alles super, alles Roger. Ich freue mich aufs Thema heute. Ist ja so ein Hebammen-Thema auch, ne, was wir heute für euch haben. Wir wollen nämlich heute über eure Plazenta reden und was man damit alles machen kann. Ich liebe ja Plazenten und ich glaube, ich mache dann, wenn die Folge rauskommt, was ich dann wahrscheinlich wieder vergessen werde, weil ich wieder zu viel zu tun habe, ein Best-of von schönen Plazenten. So, das wäre geil, ne? Guck, was ich eigentlich kann.
Ja, du machst ja auch immer so schöne Fotos.
Ja, aber Plazenta auf ein schönes Foto, also das sieht schon immer krass aus, ne? Also schön auf einer Unterlage. Also
Wir Hebammen sind natürlich hart gesotten, ne? Also wir so, ne, reden beim Frühstück über schönen Plazenten und Fotos davon und in welchen Perspektiven und Formen und Farben. Es gibt auf Instagram ja auch von unseren wunderbaren Kolleginnen Erdmutter Berlin, glaube ich, heißt der Account, ne?
Von Jessica Strickmann, ja. Super schön.
Ja, genau. Die fotografieren ja immer die Plazenta nach ihren Geburten und drapieren nur so ein Herz mit der Nabelschnur und so. Und da kann man die ganzen verschiedenen Facetten sozusagen dann ja auch immer sehen, wie unterschiedlich natürlich auch Plazenten aussehen. Aber natürlich wissen wir schon auch, dass das, also in der Geburtsvorbereitung erlebe ich das ja regelmäßig, dass wenn das Thema dann darauf kommt, dann häufig erstmal so, so ein bisschen Respekt, so, also dass man spätestens da dann ja irgendwie auch echt überhaupt nicht mehr hingucken sollte und so. Also da sind wir natürlich mit einem ganz anderen Blick darauf unterwegs. Aber natürlich muss niemand irgendwie eine Plazenta bestaunen und angucken in allen Details. Wenn man das nicht möchte, ist ja klar. Aber es ist einfach irgendwie auch spannend, oder? Hat man ja auch noch nie gesehen.
Ja, und vor allem habe ich eher mal mehr das Gefühl, dass mir viele, ich habe glaube ich auch mal, ich weiß nicht, ist ein bisschen länger her, habe ich glaube ich was über Plazenten gemacht oder habe was über eine Plazenta, ich glaube es war auch mal eine Zwillingsplazenta, die ich gezeigt habe, dass viele einfach gesagt haben, oh wie toll, toll und wie schade, dass ich meine nicht sehen konnte. Also, dass es halt dann doch oft so in der Schnelligkeit des Klinikalltags oder vielleicht habt ihr auch einen Kaiserschnitt gehabt und das leider gar nicht gefragt wird, was mit der Plazenta dann passiert. Und da deshalb wollen wir auch diese Folge machen, um euch auch dafür zu sensibilisieren, dass ihr das vielleicht von vornherein einfach schon ansprecht, wenn ihr das gerne möchtet, dass ihr eure Plazenta sehen dürft, dass ihr vielleicht auch einige Dinge damit machen wollt, die wir euch jetzt gleich erklären, was man damit tun kann und dass ihr einfach besser Bescheid wisst und dann nicht erst im Nachhinein, wenn sie schon im medizinischen Abfall gelandet ist und das dann einfach leider zu spät ist. Und deshalb haben wir heute eine schöne, ausführliche Plazenta-Folge für euch, was ihr nach der Geburt mit eurer Plazenta machen könnt.
Genau, also so unromantisch, wie du das eben genannt hast, ist das ja in der Tat so. Im Krankenhaus, wenn man da ein Baby gebärt, dann wird die Plazenta da wirklich in den Klinikmüll geworfen. So, ne? Ja. Also die wird wirklich hier sozusagen als Abfall aussortiert. Das war früher anders. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an die Zeiten erinnerst oder ob das sozusagen zu deiner Zeit schon so war. Früher wurden die Plazenten ja gesammelt und wir haben die bei uns in der Klinik, die wurden dann abgeholt, ne? Der von dem sogenannten Plazentamann, so hieß bei uns immer, wenn die Truhe, also es gab so eine Tiefkühltruhe dafür, die stand hinten da hinterm Spülraum und da wurde dann jede Plazenta reingeworfen und wenn die dann voll war, dann kam der Plazentamann und hat die abgeholt und für die Kosmetikindustrie wurden die aufbereitet, ne? In so Cremes wie Hormocenta oder Placentubex, da steckt es ja auch noch im Namen drin. Da wurde tatsächlich geschredderte Plazenta mit irgendwie rein verarbeitet. Und damals, weiß ich noch, das war noch vor der Währungsreform, es gab immer 1 Mark pro Plazenta. Und davon haben wir Hebammen dann immer unsere Weihnachtsfeier gemacht.
Krass.
Darf man heute keinem erzählen, ne? Das ging ja echt durch keine Ethikkommission mehr wahrscheinlich. aber das war dann so. Also es wurde dann wahrscheinlich per Kilo oder was berechnet, weiß ich nicht mehr. Aber es war immer so 1 Mark pro Plazenta. Und davon haben wir dann unsere Kegelbahn gemietet für die Weihnachtsfeier. Kleine Anekdote aus alten Zeiten.
Ja, also es gibt bei uns im Kreis, da wird es auch immer noch so gesammelt. Also alle Plazenten kommen in einen so einen Bottich da, aber es gibt keinen Plazentamann und es wird halt einfach, glaube ich, medizinisch entsorgt. Ne? Also da wird jetzt nichts mitgemacht. Also
wie der OP-Müll.
Ja, genau. Also da, aber es ist schon, finde ich, immer so ein, ja, weil ich auch einfach die Plazenta so toll finde, ist es für mich eher immer so ein bisschen traurig.
Respektlos,
wenn man die da alle so zusammen da so reinwirft. Und das finde ich einfach nicht schön, weil ihr müsst ja einfach überlegen, dass die Plazenta einfach euer Kind genährt hat, dann noch die Eihäute da drumherum, also die Fruchtblasen euer Kind sicher beschützt hat und da ist es drin geschwommen. Das ist irgendwie so, da sollte man den Ganzen schon irgendwie ein bisschen mehr Fame, finde ich.
Voll, ja. Also ne, sie gehörte ja wirklich zu dem zum Baby dazu, wie so ein kleines Geschwister oder wie so ein
Kuschelkissen.
Totemtier oder ne, Krafttier oder wie man das nennt. Also ja, es war halt irgendwie für das Baby alles an Schutz, an Begleitung, an Nahrung, an all diesen Dingen, die so ein Baby halt braucht, wenn es wächst und gedeiht.
Ja, und für uns Hebammen ist sozusagen auch die Plazenta-Geburt sehr, sehr heilig. Und wenn das Baby geboren wird, dann sind ja immer alle so, oh super, Baby da und so. Und für die Hebammen ist es so, okay, dass die Plazenta-Geburt, der muss man auch nochmal ganz viel Aufmerksamkeit schenken, weil das ist, erst dann ist eure Geburt auch sozusagen beendet. Und das ist auch immer so ganz wichtig. Und das vergessen halt viele, dass da halt einfach noch was kommt. Und seid ihr sozusagen dann erst im Wochenbett. Und die Plazenta wird unterschiedlich. Manchmal kommt sie 5 Minuten nach eurer Geburt, manchmal dauert es auch eine halbe Stunde, bis sie sich löst. Ne? In den meisten Kliniken wird oft auch was zur Lösung dazugegeben, also Oxytocin, um das nochmal, damit schneller geht. Ne?
Genau, damit wird, ja. Das wollte ich dich gerade fragen, ob du das immer machst oder ob man im Friedrichshain, also in dem Krankenhaus, in dem du arbeitest, das grundsätzlich immer macht, ich kenne das ja, also ich habe nur an Kliniken gearbeitet, wo man das eben nicht gemacht
genau.
hat, dass die Frauen routinemäßig nach der Geburt, nach dem Ausposieren der der Nabelschnur 3 Einheiten Oxytocin IV gekriegt haben. Wie machen die das bei euch?
Ja, natürlich wird's routinemäßig gemacht, ich mach's nicht. Und ich habe ja eben so ein bisschen so, also ich so will nicht sagen Sonderstatus, aber ich bespreche das halt auch mit meinen Familien und auch mit der Ärztin. Ich lege mir das auch nie dahin, also sondern nur, wenn es dann wirklich gebraucht wird, weil vielleicht eine Frau stärker blutet oder so. Aber ich gebe das auf jeden Fall nicht routinemäßig. Und was ich auch da ein bisschen neu eingeführt habe, ist das, oder was viele immer, aber ich finde immer, sind eigentlich immer alle super offen, ist, dass ich das so handhabe immer, es sei denn, die Familie möchte das anders, dass ich gerne halt auch habe, dass ich erst abnabel, wenn auch die Plazenta geboren ist. Ich finde das total schön halt immer, wenn das Baby halt erst danach abgenabelt wird, weil ich es auch nochmal so schön finde, den Eltern zu zeigen, diese Verbindung zwischen Nabelschnur und Plazenta, um halt zu sehen, so wow, das war einfach miteinander verbunden und das hat unser Kind genährt und so weiter. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal so sehr anschaulich, weil man das sich natürlich alles immer, alles so abstrakt nicht so vorstellen kann. Und natürlich gibt es Situationen, wo man das jetzt nicht machen kann manchmal. Aber wenn jetzt alles ganz normal läuft, was ja in 95% der Fälle so ist, dann habe ich das einfach gerne so, dass es miteinander noch verbunden ist. Und viele, die mich da kennen, kennen diese, ich liebe diese Bilder, wo dann in der, die Plazenta in der Schale neben dem Baby und wo man einfach nochmal sieht, ja, dass die sozusagen miteinander verbunden sind. Und da können wir gleich vielleicht zu unserem ersten Thema auch kommen.
Um das einmal ganz kurz nochmal bildhaft zu machen, ne, weil ich glaube, das kann man nochmal erklären. Normalerweise ist es eben so, dass das Baby abgenabelt wird und dann hängt ein Rest der Nabelschnur sozusagen mit einer Klemme an dem Baby dran und eine halbe Stunde später kommt das andere Ende der Nabelschnur mit der Klemme dran und der Plazenta auf der anderen Seite, so als seien es zwei getrennte Dinge. Und Sissi wiederum und viele andere Kolleginnen mittlerweile auch, ist so ein bisschen, ich würde sagen, eher neu fancy. Das hat man vor 10 Jahren alles überhaupt noch nicht gemacht, dass das Baby quasi gar nicht abgenabelt wird, sondern dass, bevor die Nabelschnur durchtrennt wird, erst die Plazenta geboren wird und dass man dann wirklich das Baby, Nabelschnur und Plazenta sozusagen nebeneinander, miteinander draußen auf der Welt dann hat und angucken kann. Ich weiß nicht, vielleicht war wahrscheinlich auch so, wie du das jetzt erklärt hast, selbsterklärend, aber
ich finde das super, dass du das nochmal so veranschaust, weil ich denke, ich gehe ja immer davon aus, dass jeder das schon mal gesehen hat und was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir haben ja auch ganz viele, die uns hören und die ihr erstes Kind erwarten. Aber genau, Karin hat das nochmal sehr anschaulich erklärt und so ist das auch. Und da könnten wir gleich zu in dieses eine Thema gehen, finde ich, wo wir jetzt sozusagen Plazenta und Kind noch miteinander verbunden haben, dass es auch Familien gibt, die sich dazu entscheiden, das gar nicht dann auch zu trennen. Weißt
genau,
du?
Also dann ist die Frage, wann schneidet man die Nabelschnur durch? Oder bleibt sie etwa so mit Plazenta und Baby dran?
Ja, und das nennt sich dann Lotusgeburt. Also das heißt, dass wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, warum auch immer, dass ihr gerne sozusagen die Plazenta nicht von eurem Kind trennen wollt, sondern ihr möchtet sozusagen, dass es selber abfährt. Also wenn halt die, sonst der Nabelschnurrest abfällt, das ist ungefähr bei einigen schon am 3. Tag, andere haben den 22 Tage dran. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, also super individuell. Und dann würde halt sozusagen auch erst die Plazenta vom Kind getrennt werden. Jetzt denkt ihr so, oh Gott, das stinkt ja. Also wenn man sozusagen so eine Lotusgeburt, dass ihr die Plazenta am Baby dran lassen wollt, machen wollt, dann muss man die Plazenta waschen. Dann wird die halt wirklich richtig gewaschen und die wird auch, da gibt es dann so bestimmte Sachen, die man benutzt, so Salz. Und dann wird die wirklich in so ein kleines Säckchen gemacht, dann wird die gesalzen, das wird auch jeden Tag nochmal erneuert. Und dann habt ihr euer Baby und das schleppt dann immer so ein kleines Säckchen mit.
Ja, genau. Also auch das, da werden, ich sehe schon die hochgezogenen Augenbrauen sozusagen bildlich vor mir. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist schon auch sehr fancy. Hatte ich einmal, dass Eltern das gerne wollten. Und es ist eben in der Tat so, ne? So eine Nabelschnur fällt so nach einer Woche ab oder eben auch nach 10 Tagen oder ne? So, und in der Zeit ist die ganze Zeit, und man muss diesen Mumifizierungsprozess, so kann man das ja vielleicht am ehesten beschreiben, damit der Nabel dann abfällt. Also ich will jetzt nicht sagen, der gammelt ab irgendwann, aber letztlich sind das ja all diese oxidativen Prozesse, die da irgendwie stattfinden. Das muss man schon wollen, sagen wir mal so, oder?
Ja,
machst du das bei jeder zweiten Geburt?
Nee, ich mache das auch nicht bei jeder zweiten Geburt, aber ich finde es immer gut, dass man solche Sachen einfach erzählt, weil ich bin natürlich halt immer so super offen für sowas und finde es toll, wenn sich Familien einfach auch für andere Dinge entscheiden und finde es immer, also ich das erste Mal gemacht habe, das ist auch schon wieder viele Jahre her, da musste ich das ja natürlich dann auch mitlernen und so weiter und jetzt habe ich es auch schon lange nicht mehr gedacht, müsste ich mich jetzt auch wieder einlesen, aber ich bin halt immer super offen und finde das einfach toll, einfach so neue und andere Dinge zu machen, genau. genauso wie ich bis, als ich angefangen habe, auch nie so einen Plazenta-Abdruck gemacht habe. Und jetzt frage ich auch ganz oft, habt ihr einfach Lust, einen Abdruck von eurer Plazenta zu machen? Und finde das super, ne? Also so, das sind total ja immer so Dinge, die man auch in seiner Hebammenarbeit so lernt und sieht oder sich inspirieren lässt von Kollegen oder auch von Frauen, die das irgendwo gesehen haben. Und das ist natürlich einfach klasse. Und deshalb finde ich irgendwie diese Folge auch so wichtig, um da das Bewusstsein auch zu öffnen für viele unterschiedliche Dinge, was ihr mit eurer wunderbaren Plazenta halt machen könnt.
Ja, so open-minded, wie wir Hebammen eben sind und euch ganz individuell zu begleiten. Also ich glaube, uns ist wirklich quasi ja nichts Menschliches fremd und das lieben wir ja auch so sehr an unserem Beruf, ne? Dass Menschen eben so total verschieden sind und dass es einfach echt Menschen gibt aus ganz anderen Sphären und Bubbles und so und die einfach echt ganz andere Sachen machen. Die machen da echt tagelange Plazenta-Rituale und wir dürfen das begleiten. So, ey, ich meine, wie toll ist das denn? Also, dass man da wirklich einfach auch sehr, sehr unterschiedlich mit umgehen kann. Und das ist ja in jeglicher Hinsicht immer unser Ansatz, ne? Dass jede Frau ihr Baby so gebärt und dass jede Frau ihr Wochenbett so zelebriert und dass jede Frau das Aufwachsen mit Kindern so oder die Familien das Aufwachsen mit den Kindern so zelebrieren, wie sie das eben für richtig halten und so. Und das ist einfach nur hochspannend, welche Facetten des Lebens es so immer gibt.
Nichts hinzufügen. Ja, also wir haben also sozusagen die Lotusgeburt einmal angesprochen, was sehr, sehr selten vorkommt. Aber wenn das geboren wird und auch die Plazenta noch dran ist, irgendwann wird dann ja mal abgenabelt. Ich bin auch immer, das habe ich auch von Uli gelernt, deiner ersten Hebamme bei deiner ersten Hausgeburt, also sie wird immer wieder in unserem Podcast vorkommen, dass man guckt, wo die Sollbruchstelle ist. Also irgendwann bei der Nabelschnur findest du so eine Stelle, die so ein bisschen dünner ist und da hat sie immer abgenabelt.
Genau, und nicht einfach willkürlich irgendwo rein, sondern wo will das Baby seine Plazenta hergeben? An welchem Punkt ist das so?
Ja, genau. Ja,
absolut.
Und ja. Das fand ich auch super spannend, weil man natürlich, wenn man ganz klassisch seine Hebammenausbildung oder man macht ganz klassisch seine Hebammenausbildung im klinischen Bereich, man hat zwar natürlich Außeneinsätze wie ein Externat bei freiberuflichen Hebammen, aber Hebammen lernen sozusagen Geburtshilfe in der Klinik und da wird natürlich ganz klassisch abgenabelt und vor allen Dingen auch immer sehr kurz, also für zum Verständnis nochmal
ein paar Zentimeter.
Ne, ein paar Zentimeter und dann wird da die Nabelklemme gesetzt und dahinter wird dann sozusagen die Nabelschnur durchgeschnitten und es gibt Hebammen und auch ich gucke immer danach, deshalb sagen dann manchmal, wieso nabelt sie denn so lang ab, ne? Dass ich mir wirklich die Nabelschnur angucke und irgendwann gibt es eine Stelle, die halt so dünner ist, ne? Wo man halt sieht, da könnte man jetzt gut durchschneiden und das ist sozusagen so eine Sollbruchstelle und da nabeln viele Hebammen ab und setzen dann da halt die Nabelklemme oder auch einfach binden das ab. Ne, da gibt es ja auch jetzt fancy Sachen, dass man so gehäkelte
Nabelbänder
benutzt. Auch da ist der Fantasie, ne? Man muss es halt nur gut abbinden können, da sozusagen, dass es halt dann nicht blutet. Man kann nicht jetzt einfach so durchschneiden, sonst würde es halt da rausbluten und das muss man halt gut abbinden. Aber das kann man natürlich nicht nur mit einer Nabelklemme machen, sondern einfach auch mit einem schön gehäkelten Band oder es gibt auch so Nabel, so Ringe, die man so fest, also es gibt wirklich da unterschiedliche Dinge und deshalb sind bei mir manchmal die der Nabelschnurrest, der sozusagen dann noch am Bauch eures Babys ja zurückbleibt, der dann abheilt und dann irgendwann abfällt, manchmal länger und die wicke ich dann wirklich so wie in so mit so Kompressen ein, dass man da wirklich eine längere Schnur hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr gut finde, dass ich gar nicht dieses kurze, also wenn ich mag das überhaupt nicht, wenn die Nabelklemme so richtig ganz kurz abgenabelt ist, weil dann immer so viel Spannung drauf ist und ich habe auch immer das Gefühl und das ist jetzt keine offizielle Studie, aber meine Sissy-Studie, dass ich finde, wenn die so kurz abgenabelt wird, dass auch oft der Nabelschnurrest sehr, sehr viel später abfällt und wenn ich das länger mache, dass ich die Erfahrung mache, dass es dann halt einfach nicht so viel Spannung drauf ist und es einfach besser abfällt. Wie ist denn deine Erfahrung dazu, Karin? Also hast du das auch so ein bisschen, dass du, wenn die so kurz abgenabelt sind, dass du findest, das ist immer so, also ich mag das wirklich gerne, wenn es eher ein bisschen länger ist.
Es ist dann einfach auch ein bisschen flexibler, ne? Also der trocknet ja dann so ein, dieser Nabelrest. Und wenn der so ganz kurz ist, dann ist der einfach so ganz nah auch an der Haut und der kriegt dann manchmal so richtig so pieksige Ecken, ja, und piekst dann das Baby in die Haut und so. Ich finde das auch immer schöner, wenn das ein bisschen länger abgenabelt ist. Und all sowas, ne, kann man mal sehen, worauf man sich alles vorbereiten muss und welche Entscheidungen man eben auch mittragen kann. Also wenn die Hebamme das Baby abnabelt, ach so, das wollte ich sagen. Ich habe auch die Babys zum Beispiel immer quasi, ich will nicht sagen, um Erlaubnis gefragt, aber ja, letztlich genau das. Also, ne, bevor ich ein Baby abnabel, dass ich dann dem Baby das erzähle, was ich da mache, ne? So, ich nabel dich jetzt von deiner Plazenta ab und mir quasi innerlich die Einverständnis, das Einverständnis auch vom Kind so abhole. Also ich finde auch, das ist so respektvoller Umgang damit. Und ich finde schon auch, dass man eine Reaktion von Kindern häufig merkt auf das Abnabeln. Also natürlich tut es nicht weh, um das auch mal ganz klar zu sagen, ne? Die Nabelschnur hat an dieser Stelle keine Nerven. Aber so energetisch, da macht man ja auch richtig was. Ne? Hm. Und das finde ich schon, das ist schon für das Baby ja ein entscheidender Schritt ins Leben, jetzt eine Nabelschnur herzugeben und seine Plazenta. Und ja, auch das sind so die Sachen, die so unterschwellig häufig mitlaufen, von denen man ja vielleicht so gar nicht so viel mitbekommt. Aber das sind alles Dinge, die ihr natürlich mitgestalten könnt. Und wenn ihr sowas willst, dass man sowas alles machen kann und dass man das unterschiedlich handhaben kann, dann ist es eben gleich schon ein bisschen mehr als Baby kommt raus, hier dem frisch gebackenen Papa wird jetzt irgendwie die Nabelschere gereicht und hier schneid mal durch und so. Das kann man natürlich wunderbar so machen und das ist ja auch total in Ordnung. Aber man kann eben auch, ja, so ein bisschen rechts und links nochmal gucken, was es noch so Verrücktes gibt.
Ja, und ich finde, das solltet ihr auch einfach mutig sein, wenn ihr dann vielleicht die ein oder andere Sache heute in unserem Podcast gut findet. Natürlich wird oft die Augen verdreht. Bei mir werden so oft die Augen verdreht, wenn ich dann immer mit meinen ganzen fancy
die
Sachen komme.
Nicht anders.
Was ich alles machen will und hier und Sissy hat jetzt wieder da noch und möchte noch ein Bild mit der Plazenta machen, aber ich sage dann immer so what, das ist halt irgendwie so, ich finde das toll und ich finde das einfach schön und es gibt so viel Vielfalt und da kann ja jeder wirklich entscheiden, weil es ist ja deine Plazenta oder eure Plazenta und die gehört euch und deshalb könnt ihr auch entscheiden, was ihr alles Tolles damit machen könnt. Und man kann trotzdem, auch wenn man Kind, Plazenta und Kind geboren, kann man trotzdem pH abnehmen, kann trotzdem auch Blut schon aus der Nabelschnur abnehmen, um jetzt vielleicht, der pH-Wert wird ja in der Klinik immer gestimmt, um zu gucken, wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut gewesen bei der Geburt, hat das Kind Stress gehabt oder nicht, und das kann man trotzdem machen. Also man muss dafür nicht unbedingt abnabeln, finde ich auch nochmal hier ganz wichtig zu sagen.
Genau, so ein paar medizinische Schnickschnack-Sachen macht man so im Nebenbei, ne? Diese Blutabnahme aus der Nabelschnur, wobei der Nabel-pH-Wert in der neuen Leitlinie auch nicht so gut wegkommt. Ne? Also, aber das wollen wir hier an der Stelle nicht.
Das ist ja nicht unser Thema. Heute ist Plazenta unser Thema. Ich liebe zum Beispiel momentan immer auch gerne einen Abdruck von eurer Plazenta zu machen. Dafür solltet ihr natürlich, wenn ihr jetzt nicht zu Hause seid, sondern im Krankenhaus oder im Geburtshaus euer Kind kriegt, solltet ihr euch vorher schon irgendwie bei Idee oder Werbung hier, in einem
riesiges Stempelkissen.
Nein, das Stempelkissen ist ja eure Plazenta, sondern ihr solltet euch ein tolles Papier holen. Wir wollen das ja nicht auf so ein blödes Druckerpapier machen, so ein kleines, sondern schon einfach richtig hochwertiges Papier, was man auch danach halt rahmen könnte. Und da solltet ihr einfach so drei Bögen haben, weil es auch total cool aussieht, wenn man halt dann die Plazenta ist natürlich durchblutet und da ist Blut drauf und wenn man die dann auf das erste Blatt so rauflegt und dann auf das nächste, dann hat man ja so einen Verlauf. Karin lacht mich aus. Aber es sieht halt total...
Weißt du, warum ich lache? Weil so vor 10 Jahren hingen überall, also weil du gerade sagst, man rahmt das und hängt das an die Wand. Vor 10 Jahren hingen überall die Gipsabdrücke von den schwangeren Bäuchen irgendwo rum und man traut sich irgendwie nie, die wegzutun. So. Und ich stelle mir das gerade nur so bildhaft vor, da hängt dann dieser Gipsabdruck und dann hängt dann der Plazentaabdruck und dann hängt auch noch natürlich das 3D-Ultraschallbild auch auf so Leinwandstruktur gerne so aufgezogen, hängt dann auch noch daneben, Entschuldigung, genau, macht das alles, hängt euch das alles im Wohnzimmer an die Wand.
Bei mir hängt es nicht, aber ich finde es halt einfach, ich habe es auch leider nur den Abdruck beim dritten Kind, aber ich finde auch mal so entwickelt man sich weiter und auch wenn alle sagen, oh, das habe ich beim ersten nicht gemacht und das dritte hat das und ich denke mir so, ist halt, so ist das Leben, ne? Das erste Kind hat andere
Sachen.
Beim
ersten Kind gab es noch nicht mal Handyfotos, also so, ne? Also das ist echt so irre, was heutzutage alles dokumentiert wird. Ey, jede Sekunde wird ja quasi auf Film gebannt und auf ne, Stempelmedien und irgendwie sonst was. Das ist schon abgefahren, genau. Und in 10 Jahren werdet ihr das euch angucken und in 20 und in 50. und sagen, oh krass, guck mal, das war dein Plazenta-Abdruck.
Und ein kleiner Tipp von mir dazu nochmal, ihr solltet das dann auch versiegeln, dieses Bild. Da gibt es so ein, kann man so ein Lack, also erstmal gut trocknen lassen, aber dann
Fixierspray, ne?
So ein Fixierspray, dass man das dann noch versiegelt, damit ihr dann natürlich das in 18 Jahren auch noch zeigen könnt und dann ist nicht das einfach ausgeblichen. Ne? Also ihr seht schon, ihr große Blätter mitbringt, ne? Und was erzähl du mal hier? Man kann ja die Plazenta auch essen, ne?
So genau. Und dann geht es ja erstmal mit der Frage weiter, wenn ihr im Krankenhaus euer Baby bekommt, wie das ja 98% der Frauen tun. Irgendwann kommt dann die Plazenta wird geboren. Sie wird in jedem Fall, egal was ihr sozusagen jetzt alles damit veranstalten wollt, von der Hebamme als erstes ausführlich angeguckt, ne? Weil man möchte jetzt erstmal rein voll aus medizinischem Interesse sozusagen sich vergewissern, dass die Plazenta auch ganz und gar vollständig geboren wurde, dass also keine Reste der Plazenta in der Gebärmutter geblieben sind. Das geht einfach darum, dass die an der Stelle die Gebärmutter weiterhin ihr Blut hinpumpt sozusagen, weil die Gebärmutter denkt, da ist ja noch Plazenta, die muss ich ja gut durchbluten. Und das führt eben dann gar nicht so selten zu wirklich relevanten Blutungen nach der Geburt. Und also ne, früher, als man da auch irgendwie nicht viel tun konnte, sind an solchen tragischen Dingen dann durchaus auch mal Frauen verblutet. Und heute sieht man das halt, oder fehlt so ein kleines Fitzelchen von der Plazenta. Und dann müsste man in dem Fall, das ist nicht besonders häufig, dass es vorkommt, etwa 1% aller Geburten, müsste man dann so eine kleine Nachkuretage machen. Das heißt, da kriegt ihr eine kurze Propofol-Narkose, also so eine Kurznarkose mit einem sehr angenehmen Einschlafmedikament. Und es ist eine relativ schnelle 5-Minuten-Sache, dass man dann einfach das restliche Stückchen der Plazenta noch gewinnen muss. So, also die Hebamme guckt sich erstmal die Plazenta ganz genau an und sie wird euch dann sehr wahrscheinlich sagen, super, die ist vollständig geboren. Und dann kommt die Frage, wollen Sie sie mitnehmen? Ne, weil die Plazenta landet natürlich nicht einfach so unkommentiert im Müll, wie wir das eben beschrieben haben, sondern es ist erstmal rein, also juristisch sozusagen, euer Eigentum. Und ihr müsst einwilligen, dass man die jetzt entsorgen darf. Und deshalb fragt die Hebamme sozusagen um eure Einwilligung, dass sie die jetzt entsorgen kann oder ob ihr sie eben mitnehmen wollt. Und da gucken Eltern häufig auch schon ganz irritiert, aber andere zücken ihre Tupperdose und haben alles schon vorbereitet und sagen, gut, dass sie fragen, wir wollen die mitnehmen. Und man kann dann nach der Geburt Verschiedenes damit veranstalten. Also das Aufessen, was Sissi jetzt irgendwie gerade schon, das ist natürlich immer so das Erste, was man so, oh mein Gott, stell dir mal vor, was man alles mit der Plazenta, und es gibt sogar Leute, die. Aber das gebräuchlichste Ritual, so nenne ich das jetzt nochmal, dürfte sein, dass man die Plazenta nach der Geburt einbuddelt. Und das wurde auch in allen Weltkulturen, da können wir jetzt irgendwie einen anthropologischen Abriss machen, was man, keine Ahnung, bei den Pharaonen damit gemacht hat und einbalsamiert oder bei den Germanen, was ja hierzulande sozusagen unsere Ursprungskultur ist. Also nirgendwo wurde die Plazenta einfach unbeachtet weggeworfen, sondern man hat ein Ritual damit gemacht und hierzulande wurde sie eben gerne eingebuddelt, klassischerweise unter einem Holunderbusch oder ein Holunderbusch wurde draufgepflanzt, weil Holunder eben Hollerbusch sozusagen auch der Freier da geweiht ist und so weiter. Und ne, um eben sozusagen eine Opfergabe darzubringen und die Plazenta in Muttererde sozusagen einzugraben und mit den guten Wünschen, die dann irgendwie ne, in den Lebensbaum des Kindes dann hineinfließen können. Und wenn ihr da, keine Ahnung, eure Datsche habt auf dem Land oder euren Garten oder was und da die Plazenta einbuddeln wollt, dann ist das für viele häufig so ein relativ traditionelles Ding. Auch das hat man zumindest irgendwie schon mal gehört.
Ja, oder? Ich habe sogar meine zwei ersten Plazenten habe ich bei mir im Hof eingegraben. Hat sogar der Vermieter, mein Vermieter, dem das komplette Haus gehört, die seine Frau hat unseren Kindern Bäume geschenkt und dann haben die, also fand ich mega. Und dann haben wir das mit denen gemeinsam, so eine kleine Zeremonie in unserem Innenhof eingebuddelt.
Es wird jetzt einige geben, die zuhören, die sagen, und ich habe seit 4 Jahren noch die tiefgefrorene Plazenta, um eben dieses Ritual irgendwie zu wissen, wo will man die beerdigen, die Plazenta, und wann soll das stattfinden, unter welchen Bedingungen sich da sozusagen zu entscheiden. Überdauert so manche Plazenta dann durchaus mal im Gefrierfach einige Jahre. Also ne, schöne Grüße, ich weiß, wovon ich rede.
Ich hatte bis November 2020 oder Oktober, wann haben wir das gemacht? Ja, ich glaube, Oktober, wann pflanzt man Bäume, Apfelbäume? Da hatten wir die letzte Plazenta auch, hatten wir also schon wieder fast 2 Jahre im Tiefkühler. Ich habe dann erstmal sie nicht mehr gefunden und habe gedacht, zu Hause ist sie nicht mehr. Ich habe zu meinem Mann gesagt, sie ist hier nicht mehr.
Tja, die wird dann in irgendeinem Weihnachtsbraten.
Ja, dann meinte er so, dann habe ich sie wahrscheinlich schon eine Bollo draus gemacht. Aber er hat einen Scherz gemacht, er hatte sie wohlwissend, dass wir sie in unserem Garten dieses Mal schon in unser Gefrierfach in den Garten getan und natürlich genau organisiert, wie er ist, war sie dann schon da und wir haben sie dann gefunden und haben letztes Jahr Spätherbst sozusagen da dann einen Apfelbaum in unserem Garten gepflanzt und genau, das war dann wieder eine kleine Zeremonie, die wir gemacht haben. Da habe ich, glaube ich, auch auf Instagram ein paar schöne Bilder mit euch geteilt, weil meine liebe Freundin Annette, die auch meine letzte Hausgeburt fotografisch begleitet hat, hat dann auch sozusagen, die hat nämlich einen der schönsten Blumenläden in Berlin, Masano, und hat Lilo zum zweiten Geburtstag diesen Baum geschenkt und hat dann noch das Ganze noch per Fotos festgehalten. Ist das nicht schön?
Voll schön.
Ja.
Die Bilder gesehen.
Ja. Genau, also haben wir da eine schöne Erinnerung.
Also du hast eben auch keine Kochrezepte, die du jetzt hier aus eigener Erfahrung teilen kannst, wie man eine Plazenta zubereiten kann.
Nee, aber ich habe ein kleines Stück gegessen. Also ich habe mir beim letzten Mal habe ich Abdrucke gemacht. Ich habe ein kleines Stück mir rausgenommen gegessen. Man sagt ja, das ist rückbildungsfordernd, es ist heilend generell. Also ich meine, das schluckt man dann halt runter. Ne? Ich habe das jetzt nicht genüsslich wie ein Stück Schokolade gelutscht, ne? Sondern
ich bin total neugierig. Ich habe nämlich noch nie Plazenta gegessen. Und aber also natürlich, ich meine, wir sind ja alle Säugetiere und natürlich würden Tiere niemals diesen Kraftbissen sozusagen einfach liegen lassen. Ne? Also natürlich essen Tiere das alle auf, weil das einfach wahrscheinlich die beste Kraftnahrung ist, die so eine frisch gebackene Tiermama da irgendwie zur Regeneration und Kräftigung irgendwie gebrauchen kann. Logo. Aber ja.
Ja, aber ich habe es halt runtergeschluckt, ne? So, also ja. Keine Ahnung, habe ich gemacht, wollte ich mal ausprobieren. Hatte ich jetzt neulich bei einer Geburt auch wieder gemacht, was ich aber total toll finde, und das würde ich jetzt nochmal machen, wenn ich nochmal ein Kind kriegen würde, ist, dass man aus der Plazenta ja auch sozusagen, man kann die dann waschen und man trocknet die dann und aus diesem, entfernt hat die Eihäute und diesem Fleisch, das kann man dann, muss dann wirklich speziell getrocknet werden, dann kann man sozusagen ein Pulver, dann kann man das ja einfach in einer Kaffeemühle oder im Spezialmixer sozusagen zu einem Pulver zerkleinern und dann kann man das in wie so Kapseln füllen, ne? Also und dann sagt man ja sozusagen, dass diese Kapseln, also es sind dann Plazenta-Pilz, kann man sozusagen dann immer, wenn man das Gefühl hat, meine Milchproduktion oder mir geht's auch psychisch nicht so gut, so nehmen und die dann sozusagen diese heilende Wirkung haben, dass sie die Frau stärken. Kann man ja jetzt glauben oder nicht, ne? Also das ist auch so ein bisschen, aber viele Frauen, die ich betreut habe, haben das schon gemacht und sagen mir immer, dass ihnen das gut tut. Und ich meine, ne, wenn man dazu Lust hat, in Berlin gibt es Chanel, die das professionell macht, also die abholt. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch alleine zu Hause machen, wenn ihr dazu Muße habt. Und wenn ich jetzt nichts zu tun hätte und keine drei Kinder und nicht fünf Jobs, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ach, das würde ich auch mal anbieten. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen, ist jetzt schon nicht, das ist schon aufwendig. Aber Chanel, die macht das, die holt die sogar auch im Krankenhaus ab und macht dann da, glaube ich, auch sogar noch einen Abdruck immer und macht dann mit der Nabel schon oder irgendwie so fancy Kram, sieht immer alles sehr schön aus. Und dann bringt die euch dann, wenn sie damit fertig ist sozusagen, oder schickt euch eure Plazenta-Pilz. Und das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Sache. Und ich habe wirklich, wirklich sehr viele Frauen, denen das total oft geholfen hat. Gerade so nach einem halben Jahr, wenn es vielen dann so, ne, dieses Stillen, das haben wir in der letzten Podcast-Folge, nächtliche Stillen, wenig Schlaf, hat denen das einfach viel geholfen. Und ich meine, ich bin ja immer offen für alles.
Also es ist auch so ein Gwyneth Paltrow-Thing, glaube ich. Ne? Also ich glaube, in Hollywood machen das irgendwie so die Hälfte der Promis. Und wer keinen Dörrofen zu Hause hat und keine Kaffeemühle, also ne, man dörrt die Plazenta, das kann man alles ergoogeln, da gibt es alle Rezepte, da gibt es natürlich im Internet. Also über, ich glaube, 1-2 Tage oder so bei 80 Grad oder noch weniger, 60 Grad, ich weiß gar nicht. Und dann ne, wird die Plazenta im Ofen gedörrt und dann hat man da richtig so einen Klumpen.
Ne,
so einen Klumpen. Und den muss man irgendwie klein kloppen und dann malen und dann kann man sich den in euren Kale-Smoothie, könnt ihr euch den dann reinrühren oder in Kapseln verpacken.
Ja, ihr könnt das natürlich genau wie Karin sagt schon, oder eine Suppe. Ne? Es gibt auch Leute, die sich das in die Suppe tun und dann halt das so trinken. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Rezepte, aber das kann man natürlich machen.
Also falls ihr dann keinen Dienstleister findet, weil es ist in Deutschland verboten, darf man gar nicht machen, kommerziell, weil das eben, weiß ich nicht, humanes, menschliches Material ist, irgendwie sowas, mit dem man nicht irgendwie hantieren darf. Aber das könnt ihr im heimischen Backofen, könnt ihr das, also so, ne, kleiner DIY-Tipp von aus eurem Hebammensalon.
Da müssen wir noch ein gutes Rezept finden für die Shownotes.
Genau.
Genau.
Note to Lisa, ein Rezept. Genau, wir packen euch was in die Shownotes.
Genau. Was hast du denn noch so zu erzählen zur Plazenta? Haben wir schon so viel?
Ja, genau. Also ne, erstmal wertschätzen, respektieren und dann weiter überlegen, was man damit machen will. Man wird sie vielleicht einbuddeln, man will sie vielleicht aufessen. Ja, und also...
So wie Mama Multi, Karin.
Sozusagen. Genau, Mama Multi sozusagen hier Paleo-Style. Genau, ja, also ne, spart euch alle Vitaminpillen, da ist irgendwie alles drin, was gut und teuer ist, klar. Also ich meine, Innereien, jetzt mal die Veganerinnen unter uns einmal weghören, Innereien sind halt ne, nicht jedermanns Fraus Sache, aber natürlich maximal dicht gepackt mit allen möglichen Vitaminen, die in sonst nichts anderem drin sind, ne? Also Vitamin A oder auch Kupfer und Zink und so, das ist halt alles in Innereien drin und natürlich eben auch in der Plazenta. Hallo. Also
ja, aber guck mal, das geht ja auch für Veganer klar, weil die Plazenta ist ja jetzt nichts, so, was
ja,
man
analogo. Ja, ich meine, ne? Andere Innereien. Also ich meine, ja. Wenn man immer so irgendwie sagt, oh, hier ne, selbstgemachte Leberpastete und so, ne, von Bio-Hühner oder Rinderlebern oder irgendwie sowas. Also ich meinte eben sozusagen im Vergleich zu anderen Innereien wäre eine Plazenta, wenn man die jetzt mal da subsumiert und einsortiert in die Gruppe der Innereien, eine vegane Möglichkeit.
Ja.
Innereien zu sich zu nehmen. Ja klar, natürlich. Also ein Plazenta ist natürlich nicht vegan wahrscheinlich. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt vorher gar nicht drüber nachgedacht. Genauso wie Muttermilch natürlich auch vegan ist in dem Sinne. Eben kein artfremdes.
Ja, weil es von einem selber kommt. Also Zeugs, will mich ne? Da jetzt gar nicht genau. Da aus dem Fenster legen. Einen
Popel darf man ja auch essen. Entschuldigung.
Ja, also ich finde es aber super interessant und du hattest vorhin ja gesagt, dass eure Plazetten an der Klinik, dass die in die Kosmetikindustrie gegangen sind und man kann auch, das hatte ich auch schon, dass man sozusagen
eine Gesichtsmaske rühren. So, Sissi, jetzt bin ich gespannt.
Es gibt unterschiedliche Apotheken, die sozusagen Plazenta-Tinkturen und Homöopathie, aber auch Salben anbieten. Das heißt, ihr müsst euch dann, das kann man auch, wir können euch mal ein, zwei Apotheken auch in die Shownotes packen, aber es gibt Apotheken, die sozusagen Plazenta-Nosoden anbieten. Das heißt, man kann auch Homöopathie aus eurer Plazenta machen, indem man ein kleines Stück sozusagen daraus entfernt. Und dann kriegt ihr so zugeschickt so kleine Döschen, wo das reingeführt wird. Und man kann sozusagen aus diesen, stellen die auch aus diesen Sachen auch Salben her. Gibt es auch. Und das hatte ja Karin auch gesagt, dass es sozusagen bei ihr früher sozusagen da ja auch gemacht wurde.
Und meine Oma hatte echt Plazentubags im Badezimmer stehen. Ne? Also es war so, keine Ahnung, ich bin ja irgendwie ein Kind der 70er Jahre, aber in 80er Jahren jede Freizeitrevue und diese komischen Blätter, die meine Oma damals immer so gelesen hat, da war das auch richtig aggressiv beworben. Also Plazentubags C hieß es, glaube ich. Das war richtig eine Creme. Kennst du das noch von deiner Oma, Sissi?
Nee, das kenne ich von meiner Oma nicht. Sowas? Nee, die hatte das nicht. Ja. Aber es gibt es halt so, dass man das jetzt, könnt ihr das auch für euch machen. Und das ist sozusagen, und viele, da muss man jetzt auch wieder so, ob man daran glaubt oder nicht, aber nutzen halt Plazentanosoden auch bei unterschiedlichen Beschwerden bei ihren Kindern sozusagen und geben das dann. Das muss man natürlich auch für sich entscheiden, ob das, aber man kann sowas und es gibt viele Apotheken, die das anbieten, genau, und das dann für euch herstellen. Ne? Das müsst ihr euch dann einschicken und dann kriegt ihr nach einer gewissen Zeit sozusagen diese Sachen, die ihr gerne daraus gemacht haben wollt, geschickt.
Und wir müssen ja auch hier so ein bisschen unserem Image gerecht werden, so von wegen Hebammen sind ja alles Globulitanten. Das ist schon alles sehr Voodoo, so, ne, mit den Plazentanosoden. Und eine Plazenta C200 oder sowas einem Kind zu geben bei relevanten Beschwerden ist wahrscheinlich keine so besonders gute Idee, wenn man sich mal so durchliest, wofür oder wogegen Plazentanosoden überall verwendet werden im Sinne der klassischen Homöopathie. Ich will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen, ist dann natürlich alles dabei, ne? Von Baby hat Bauchweh, Mama hat Milchstau, bis hin zu Kind fremdelt in der Kita oder irgendwie sowas. Ja, also alles, was man sich sozusagen unter diesem Bild von Plazenta, Verbindung zu Mama irgendwie vorstellen kann, ist das im Sinne der Ähnlichkeitsregeln irgendwie natürlich für die Homöopathie ein dankbares Feld. Aber ja, da würde ich es jetzt an der Stelle mal stehen lassen für mich, um nicht allzu sehr ins Feuer der Wissenschaftsfeindlichkeit mit der Homöopathie zu gelangen. Hat im Moment ein bisschen schlechten Ruf, die Homöopathie in der
Ja, aber wichtig Medizin. Ist ja, dass wir hier ja einfach breit aufklären wollen und einfach mal alle Dinge beleuchten wollen, die man so machen kann. Und da finde ich, gehört es auch einfach mit dazu. Und ich habe auf jeden Fall auch ein paar Plazentanosoden gemacht, aber nur beim ersten Kind. Und danach habe ich das gar nicht mehr benutzt, weil ich sie einfach gar nicht benutzt habe.
Ich glaube, oft ist es auch so ein bisschen sowas wie, damit die Plazenta noch mal so ein bisschen zu konservieren und ein paar Globuli davon zu Hause haben. Genauso so wie so ein erweitertes Amulett oder sowas. Also ja. so eine Schutzidee irgendwie. Also ne, wenn man so die Plazenta wirklich als Bild irgendwie sich noch mal so vorstellt, was die eben für das Baby ja bedeutet hat in der Schwangerschaft und das irgendwie noch mal so ein bisschen mitzunehmen. Also ich habe auch schon hier in Kunstharz eingegossene Nabelschnurreste und sowas oder tatsächlich als Amulett verwendete Sachen. Also sowas kann man natürlich auch machen, ne? Hm. Fantasie sind keine Grenzen.
Ja, jetzt. Die Nabelschnurreste aufheben finde ich immer so, das sieht irgendwie, finde ich, auch nicht so hübsch, weil das ist ja so zertrocknet. Aber wie du das gerade beschrieben hast, dass man das so eingießt, dann sieht es ja wahrscheinlich schon wieder ganz fancy aus. Also,
ja, habe ich schon gesehen als Briefbeschwerer.
Geil. Echt? Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ihr seht, also eurer Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch also genau und gut überlegen, was ihr mit eurer wunderbaren Plazenta machen möchtet. Und ihr solltet auf jeden Fall darüber nachdenken. Und bevor es dann zu spät ist, oh, und wenn ihr überhaupt gar nichts damit machen wollt, ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber ich kann euch sagen, schaut sie euch jedenfalls einmal an. Lasst euch die Eihäute, also die Fruchtblase einmal zeigen. Fasst die auch mal an, weil es ist total spannend, einfach auch wirklich einfach zu sehen, wie fest diese Haut ist.
Ja, wie stabil, ne?
Wie stabil, ja. Die euer Baby da drin so wunderbar getragen hat, umhüllt hat. Und deshalb einen Blick auf die Plazenta würde ich all unseren Hörerinnen empfehlen, dass ihr euch das einfach anschaut. Wenn ihr es in dem Moment vielleicht nicht kommt, fotografiert sie, vielleicht habt ihr es später auch erst Lust dazu, das anzugucken. Aber auch die Nabelschnur mal anzufassen, auch wenn sie gerade euer Baby geboren ist und sie noch pulsiert, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, auch mal das so zu fühlen und auch wie fest die ist. Und das merkt man auch, wenn man sie dann wirklich auch selber durchschneidet oder euer Partner, Partnerin, die durchschneidet, wie zäh das ist, dass man da oft wirklich, viele müssen echt mehrmals ansetzen, weil sie gar nicht gedacht haben, dass das einfach so fest ist. Ne?
Das ist eben nicht wie so ein Stück Papier, sondern und das eben auch wirklich so mit allen Sinnen, so eine Plazenta, die fühlt sich auch so gut an. So, ne?
Ja. Also ich finde das wirklich, dass man der Plazenta wirklich sehr viel Aufmerksamkeit schenken sollte, weil sie einfach so wichtig ist für euch und euer Baby, dass wir gerne euch heute mal diese ganzen tollen Sachen vorstellen wollten, was ihr damit machen könnt. Und wir sind natürlich total gespannt, was ihr mit eurer Plazenta gemacht habt, die vielleicht schon geboren haben oder wer von euch jetzt hier total den wir angesteckt haben. Und dann freuen wir uns natürlich über euer Feedback.
Genau, schickt uns eure Bilder und schickt uns eure Geschichten zur Plazenta. Sowas ist für uns natürlich auch immer total spannend zu hören, weil manchmal ist es irgendwie so ein Gefühl so, sind nur Hebammen wir so verspinnernd oder so? Oder macht ihr das wirklich da draußen in freier Wildbahn? Also wir freuen uns über Feedback.
Ja, und wünschen euch jetzt noch eine schöne Woche und danke, dass ihr wieder bei uns im Hebammensalon wart. Und ja, freuen euch nächsten Montag wiederzusehen und wünschen euch eine gute Woche.
Habt eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.